Das habe ich, glaube ich, auch mit der Selbstständigkeit gelernt. Vieles fasst man halt an und es wird dann halt wirklich. Und sich darauf einfach so ein bisschen dann irgendwann zu verlassen und zu sagen, das wird schon gut werden, das tut mir auch gut, so als Person so ein bisschen einfach Selbstsicherheit da zu erlangen und gar nicht immer so sehr zu gucken, was könnte alles schief gehen.
Hinz und Kunst, der Podcast. Inspirierende Persönlichkeiten, mutige Selbstständige und spannende Insights. Gespräche und Geschichten, die dich ermutigen, weiterbringen und motivieren, deine Träume zu leben. Mit Katharina Heilung. Herzlich willkommen, liebe Lisa, heute hier in meinem Podcast. Du bist die zweite Lisa, aber eine andere Lisa. Lisa Lilienhaft. Schön, dass du heute da bist.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich deine Gästin sein darf.
Ja, Gästin ist ein lustiges Wort. Richtig cool, dass du dir die Zeit nimmst. Stell dich doch am besten zu Beginn einfach mal kurz selber vor. Wer bist du? Wo wohnst du? Was machst du? Genau.
Ja, ich bin Lisa von Einfach Lilienhaft, genau. Und ich wohne und arbeite in Berlin. Ich würde mal sagen, ich bin Expertin für Handlettering und Bullet Journaling. Ich gebe also Workshops zu diesen Themen und ich habe eben einen YouTube-Kanal zum Thema Handlettering und Bullet Journaling. Genau. Und ja, das umreißt das, glaube ich, erstmal ganz gut.
Und du bist selbstständig darin?
Genau. Ich bin schon seit einigen Jahren mittlerweile selbstständig, habe dann irgendwann 2019 dann den Sprung in die Vollselbstständigkeit gewagt. Davor war es immer noch so ein Nebenbusiness sozusagen.
Erzähl mal, wie war so dein beruflicher Werdegang? Also was hast du studiert oder Ausbildung gemacht? Wie kam es dazu, dass du jetzt heute voll selbstständig bist damit?
Ja, ich habe eigentlich was ganz anderes gemacht. Also ich habe 10 Jahre im Wissenschaftsmanagement gearbeitet und habe Wissenschaftler betreut. Zuletzt war ich halt Referentin für öffentliches Publizieren, also für freies Publizieren und habe halt viel mit Wissenschaftlern gearbeitet. Studiert habe ich Informationswissenschaft, auch hier in Berlin an der Humboldt-Uni, habe damals meinen Bachelor gemacht und meinen Master und habe die ganze Zeit schon in dieser Wissenschaftsschiene gearbeitet und habe mich da immer sehr wohl gefühlt und bin dann so halt wirklich von der Schülerin bis hin zur Referentin halt immer weiter fortgeschritten. Genau, das habe ich so 10 Jahre alles in allem gemacht und irgendwann habe ich dann aber angefangen, nebenbei halt mit dem Lettering ein bisschen zu experimentieren und mit dem Bullet Journaling und habe mir dann halt dieses Nebenstandbein aufgebaut. Habe dann irgendwann immer mehr meine Arbeitszeit reduziert, weil es dann irgendwann auch nicht mehr so richtig ging, weil ich halt Aufträge hatte. Genau, und dann irgendwann habe ich gedacht, okay, also wenn du es jetzt nicht versuchst, dann bereust du es irgendwann. Und deshalb habe ich dann halt den Schritt gewagt und habe meinen Job aufgegeben, meinen festen, und bin dann wirklich in die Selbstständigkeit gehüpft.
Wann hast du quasi mit der Nebentätigkeit, also Nebenerwerb, begonnen? Weil man fängt ja meistens an mit einem Hobby, so klingt das auch ein bisschen, und dann irgendwann hat man den einen oder anderen Auftrag. Wann war so dein erster bezahlter Auftrag sozusagen?
Ja, ich hatte das tatsächlich noch mal ein bisschen nachschlagen müssen, jetzt auch in Vorbereitung, weil die Zahlen bin ich irgendwie immer nicht so richtig hinterher. 2016 muss ich irgendwie angefangen haben mit dem Lettern. Also ich will auch nicht sagen, ich bin nicht eine der Ersten, ich bin aber nicht eine der Letzten sozusagen. Aber ich war so gut in dieser Welle, habe das dann so mitgekriegt und habe irgendwie gestartet mit einem Logo, was ich lettern wollte, weil ich eigentlich dachte, ach, ich beauftrage da jemanden. Und dann dachte ich, ach nee, ich eigne mir das selber an. Ich habe so ein bisschen so eine autodidaktische Schiene, die ich gerne fahre. Also ich eigne mir schon Sachen einfach gerne selber an. Und dann habe ich Ende 2017 schon angefangen, Workshops zu geben, also ein Jahr später, und habe mich daran versucht, weil ich einfach viel Spaß daran hatte, mit Menschen zu arbeiten, und bin da so ein bisschen ja reingeschlittert erstmal, weil ich dachte so, ich will gerne Workshops geben, ich habe da Spaß dran und habe das dann einfach probiert. Das waren dann natürlich bezahlte Workshops sozusagen. Und ich habe aber, ich glaube, den ersten richtig großen Job hatte ich dann 2018. Mhm. Da hatte ich dann tatsächlich so einen Job für eine Firma, wo ich irgendwie so Initialien lettern musste für so ein Influencer-Event. Also das ist auch ein Job, den ich relativ oft mache, wenn jetzt nicht gerade Pandemiezeit sind. Das hängt vielleicht auch so ein bisschen an der Stadt Berlin. Keine Ahnung, okay, oder ist bei dir wahrscheinlich auch viel, nicht? Also so Influencer-Events kommen einem immer wieder unter. Das ist halt das Thema Lettering und auch Bullet Journaling, mehr und mehr. Das wird halt gern für solche Workshops genutzt, wo irgendwie Marketing-Events eben veranstaltet werden. Und das habe ich da halt wirklich, bin ich wirklich ins kalte Wasser gesprungen und habe dann halt wirklich so einen riesen Influencer-Workshop gleich gegeben. Und das war eigentlich so der Start, wo ich dann auch so realisiert habe, okay, also Geld geht auch. Wie machen wir das jetzt weiter? Also ja, so in die Richtung.
Und wann war dann sozusagen der Punkt, wo du wirklich gesagt hast, ich kündige jetzt meinen Job und ich werfe mich jetzt komplett in die Selbstständigkeit?
Ja, das ist alles irgendwie parallel gelaufen. Wenn ich das jetzt so im Nachhinein betrachte, denke ich so, wie schnell ging das eigentlich? Also ich habe irgendwie angefangen, dann hatte ich einen Job, dann habe ich irgendwie da meine Jobs gemacht. Und ich glaube, das hat sich dann halt 2018 halt wirklich sehr stark entwickelt bei mir, sodass ich auch immer mehr Aufträge hatte. Und mein fester Job sozusagen, der war sowieso schon ein bisschen weniger, weil ich weniger gearbeitet hatte, dann ein bisschen die Zeit reduziert hatte. Und dann bin ich halt auf Ideen gekommen. Nicht? Dann habe ich halt gedacht, na gut, also ja. Und dann habe ich in diesem 2018er Jahr eigentlich diesen Entschluss gefasst, ich starte das jetzt einfach und bin dann ja 2019 tatsächlich, Gott sei Dank in dem Jahr vor der Pandemie sozusagen, in die Selbstständigkeit, also in die Vollselbstständigkeit gestartet im April 2019.
Witzig, da sind wir total parallel eigentlich unterwegs gewesen. Ich habe nämlich auch im Mai 2019 meinen Bachelor abgegeben und bin dann in die Vollselbstständigkeit auch gestartet.
Ja, das ist ja wirklich sehr gleich, ja.
Ja, aber du hast ja vorher auch gesagt, dass du dich in deinem Wissenschaftsjob eigentlich sehr wohl gefühlt hast und dass du da ja auch lange Zeit verbracht hast. Vermisst du es manchmal?
Nee, gar nicht. Also das ist irgendwie so ein, das war so eine ganz andere Welt und das ist mir auch sehr schwer gefallen. Also ich habe diesen Job zwar gehabt und mochte den sehr, aber ich habe das dann auch, also ich fand 10 Jahre schon auch eine lange Zeit. Ich habe dann echt viel da auch ausprobiert und hatte dann auch wechselnde Arbeitgeber, also habe auch unterschiedliche Institutionen kennengelernt. Also das ist immer ein bisschen schwer vorstellbar für Leute, die in dieser Welt nicht unterwegs sind, aber es gibt immer so dieses Universitäre und dann das Außeruniversitäre und ich war in beiden Welten irgendwie dann unterwegs und hatte so das Gefühl, ich habe jetzt so einen Punkt erreicht, wo ich irgendwie alles getan habe, was ich hier in diesem Bereich tun kann, wo ich mit meiner Expertise, also mit meinem Informationswissenschaft-Hintergrund eben den Leuten wirklich was bringen kann so und da wirklich einen Nutzen draus ziehe, ich persönlich und die eben. Und irgendwann hatte ich dann aber das Gefühl, nee, also irgendwie passe ich nicht mehr so richtig und ich brauche jetzt irgendwie so eine andere Ausdrucksweise. Und deshalb bin ich überhaupt nicht so, dass ich denke jetzt so im Nachhinein, boah, wärst du mal da geblieben oder so. Gar nicht. Also ich liebe total die Selbstständigkeit, weil ich diese Flexibilität unheimlich schätze. Und auch selbst in diesen ganzen schwierigen Zeiten jetzt die letzten Monate, also da waren ja sicherlich Phasen dabei, wo es auch echt ein bisschen schwierig war. Selbst da habe ich nie gesagt, irgendwie, ich wünsche mir meinen normalen Angestelltenjob mit viel Gehalt gerne zurück. Also so war das nie.
Interessant, ja. Würde ich absolut auch so unterschreiben, aber es ist natürlich trotzdem immer, vor allem wenn man vorher so einen Angestelltenjob hatte, hatte ich ja nie, finde ich das immer ganz interessant zu hören. Wie gestaltet sich denn jetzt so dein Alltag? Nimm uns mal mit rein, so wie, was sind so deine täglichen To-Dos und für was für Aufträge arbeitest du oder was, genau, was sind so deine Themen?
Ja, also ich bin relativ flexibel, glaube ich. Es gibt keine typische Woche. Das ist halt immer sehr bunt. Ich bin jemand, der sich halt komplett selber irgendwie organisiert. Ich habe ziemlich viel Administratives und wenn ich das manchmal bei dir hier im Podcast auch höre, dann höre ich, dass das bei dir auch sehr ähnlich ist, nicht? Am Ende administriert man mehr, als dass man lettert und was Kreatives macht. Und ich glaube, meine Struktur ist tatsächlich mit meinem YouTube-Kanal so ein bisschen konkreter geworden und ich habe jetzt in den letzten 1,5 Jahren natürlich vieles umgestellt. Also ich setze natürlich jetzt in letzter Zeit auch viel auf Online-Workshops und habe da Angebote und arbeite eben darüber viel mit Leuten zusammen. Und ansonsten habe ich immer wieder mal Kooperationen, also Zusammenarbeiten mit Firmen, die ich dann mache. Das ist natürlich alles halt Online-Geschäft, nicht? Also sonst war das halt ja die Offline-Welt und man hat halt die Leute auch kennengelernt. Das ist ein bisschen anders. Ja, aber ansonsten ist der Alltag so flexibel und meine Struktur gibt mir immer so ein bisschen vor, dass ich halt weiß, okay, donnerstags kommt immer ein YouTube-Video, da muss ich sozusagen meine Struktur so ein bisschen drumherum stricken. Und seit neuesten, mittlerweile seit fast einem Jahr bin ich auch sonntags immer live. Also ich habe viel Livestreaming auch gemacht, erst auf Instagram, bin dann irgendwann auf YouTube umgezogen Anfang diesen Jahres, weil ich das professionalisieren wollte. Genau, und das sind immer so die beiden Eckdaten. Also donnerstags das Video, sonntags der Livestream und darum rankt sich halt vieles. Alles andere läuft dann quasi an den anderen Wochentagen und irgendwie so zwischendurch. Ja, und wie es immer so ist, die Trennung von beruflich und privat ist halt immer sehr schwer, nicht? Also man arbeitet halt dann auch samstags und sonntags und ja, man muss sich dann immer mal irgendwie rausnehmen. Ansonsten habe ich halt auch einen Online-Shop, wo ich natürlich Produkte habe. Ich habe vorrangig Download-Produkte, wenige physische Produkte, aber da arbeite ich natürlich auch immer wieder an Ideen, die ich dann halt umsetze. Ja, also ich glaube, ich habe in den letzten Monaten halt auch viele eigene Produkte kreiert, habe dann irgendwann angefangen, so ein Vorlagen-Sample zu bringen. Das nennt sich einfach inspiriert. Das kommt jetzt alle 3 Monate. Da gibt's immer mal so ein bisschen Inspiration, viel zum Thema Bullet Journal. Und das sind so meine Projekte, die quasi dann immer so ein bisschen selber aus dem Boden gestampft sind und ja, so meine Kreativität fordern sozusagen.
Ja, richtig cool. Das ist, finde ich, immer so spannend, die Arbeit, die man sich selber macht, für die einen auch erstmal keiner bezahlt und halt die bezahlten Aufträge. Mir ist es neulich auch nochmal so bewusst geworden, wie ich, also wir hatten die letzten Monate oder so das erste Quartal schon auch eine stramme Zeit, muss ich sagen. Und dann haben Leute von außen aber immer, die jetzt so gar nicht privat irgendwie enger mit mir sind oder so, aber haben immer gesagt, ach, bei dir läuft's ja, du hast ja viel zu tun und ist ja super. Und ich dachte mir immer so, wie kommen die darauf? Aber ja, von außen betrachtet, natürlich, die Arbeit geht mir nie aus, weil man hat ja immer Ideen und man kann ja immer irgendwas noch aus dem Boden stampfen, wie du sagst, und sich Arbeit machen. Aber das tricky Ding bei uns ist halt immer, es bezahlt uns ja erstmal keiner. Das ist ja immer erstmal quasi ein Vorschuss und immer ein Investieren in neue Ideen in der Hoffnung, dass am Ende irgendwie ein Return on Invest passiert. Das finde ich oft so ein krasser Punkt eigentlich, oder?
Ja, definitiv. Aber auf der anderen Seite denkt man ja auch manchmal, wenn es dann gerade stressig ist und ziemlich viel von außen rankommt, dann wünscht man sich manchmal so eine kurze Zeit, wo man so eine Idee umsetzen kann.
Ja. Ja.
Und da muss man halt, ich denke dann immer so, das muss ich mir alles aufschreiben. Wenn ich dann wieder so eine Zeit habe, dann muss ich die quasi komplett alle runterrattern. Aber manchmal ist man dann in diesen Zeiten auch wirklich so, dass man denkt, okay, ich muss auch mal kurz durchatmen und dann. Also das finde ich auch super, wie du sagst, nicht? Man muss irgendwie das hinkriegen, so seine eigenen Projekte, ja, und das normale Geschäft alles so unter einen Hut zu kriegen. Aber ich finde das halt auch wahnsinnig spannend und ich schätze das halt sehr, dass man sich halt so kreativ austoben kann. Und damit meine ich halt tatsächlich, dass man wirklich Sachen verwirklichen kann, die man halt selber im Kopf hat. Und am Ende wird es halt tatsächlich ein Produkt. Und wenn es dann ein Produkt ist, was die Leute mögen, dann freut man sich halt riesig.
Absolut.
Darüber.
Ja, total. Ich finde nur tatsächlich, dass es sozusagen manchmal, also man selber glaubt ja total an seine Ideen und ist auch überzeugt davon, dass die gut laufen und so, aber diese Freiheit, von der du sprichst, dass man eben einfach seine Sachen umsetzen kann, die setzt ja voraus, dass man die finanzielle Freiheit auch hat, sozusagen. Weil sobald die Finanzen knapp werden, hast du nicht mehr so die Freiheit, deine Idee. Also es kommt drauf an.
Ja, gerade Druckprodukte und so. Ne?
Genau, Druckprodukte oder eben physische Produkte lassen sich nicht einfach so umsetzen, weil du da halt hohe Investitionssummen hast. Ja. Digitale Produkte schon eher.
Ja.
Das geht natürlich oft einfach über einen Zeitinvest dann. Aber auch da, wenn du halt, also im krassesten Fall merkst, okay, ich kann aber meine Fixkosten nicht mehr bezahlen. Ich muss irgendwie erstmal Geld reinkriegen, bevor ich wieder was machen kann. Und da ist es nämlich dann, finde ich, schon auch so eine, nicht mehr ganz so eine entspannte Freiheit, in der man arbeitet, oder?
Ja.
Wie lebst du das?
Ja, du hast total recht. Also das abzuschätzen und wie viel nimmt man jetzt sozusagen und dann, es ist schon clever, dann irgendwie auch so Zwischenstufen einzubauen, vorher erstmal die Abfrage zu machen, wie viel Interesse nicht. Das hast du, glaube ich, auch mit dem Magazin bei dir gemacht am Anfang, dass man wirklich erstmal ein Gefühl kriegt, weil das ist ja ein Riesenprojekt so und dann sowas zu entwickeln. Aber auf der anderen Seite habe ich halt irgendwie mit der Selbstständigkeit, also schon der Sprung in die Selbstständigkeit war so ein Ding, der, Ja, also um mich rum haben vielleicht manche gedacht, na gut, sie ist jetzt schon ein bisschen verrückt. Und ich war mir aber sicher, dass das was wird. Irgendwie hatte ich so ein gesundes Selbstvertrauen in mir und das habe ich fast immer in mir, dass ich halt denke, so nee, das lass mal machen, das wird. Also so irgendwie denke ich dann immer, irgendwie kommt es schon. Und das habe ich, glaube ich, auch mit der Selbstständigkeit gelernt. Vieles fässt man halt an und es wird dann halt wirklich. Und ja, sich darauf einfach so ein bisschen dann irgendwann zu verlassen und zu sagen, es wird schon gut werden. Das tut mir auch gut, so als Person so ein bisschen einfach Selbstsicherheit da zu erlangen und gar nicht immer so sehr zu gucken, was könnte alles schief gehen. Klar muss man vieles abwägen, aber irgendwann dann halt auch einfach zu springen und irgendein Projekt einfach auch wirklich zu machen.
Ja, voll. Ja. Ich glaube, das ist tatsächlich eine der wichtigsten Eigenschaften vielleicht von uns Selbstständigen, weil ich immer wieder, wenn ich mit Leuten spreche, die darüber nachdenken, sich selbstständig zu machen und die das theoretisch gerne würden, die dann immer sagen, ja, aber es ist so unsicher. Ich weiß ja nicht, was ich in 3 Monaten für einen Auftrag haben werde und ob ich einen Auftrag haben werde, ob ich bezahlt werde. Hm. Und ich weiß noch ganz genau, am Anfang, so die ersten 2, 3 Jahre meiner Selbstständigkeit, hatte ich auch so oft diesen Gedanken, krass, ich weiß noch nicht, wie ich in 3 Monaten meine Miete bezahle. Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß nicht, was für ein Auftrag reinkommt. Aber wie du gesagt hast, so, es wird schon. Mhm. Und eins führt zum anderen und dann irgendwie spielen sich die Bälle so zu und dann hat man selber Ideen und dann wird das was und so. Also ja, aber es ist so dieses Vertrauen in sich selber, in seine eigene Arbeit und auch ins Leben generell, dass man sagt, es wird schon werden und es wird auch irgendwie alles wieder so zusammenpassen, dass es dann funktioniert.
Ja. Ja, definitiv.
Sehr spannend. Lisa, du bist ja neben Instagram auch auf YouTube sehr aktiv. Also die meisten, sag ich mal so, in unserer Branche, in unserer Handlettering-Branche, sind ja ganz, ganz stark auf Instagram. Das ist so, würde ich behaupten, die stärkste Plattform, so was Community und so angeht. Natürlich ist auch, läuft viel über Inspiration auf Pinterest und manche machen jetzt auch ein bisschen TikTok, aber noch nicht so ganz groß. Du bist ganz stark auf YouTube, sogar stärker als auf Instagram. Mhm. Also das ist zumindest von der Reichweite her deine stärkere Plattform, habe ich gesehen.
Ja.
Erzähl mal, wie hast du bei YouTube angefangen? Wie hast du da deinen Kanal aufgebaut? Auch warum? Wie kamst du quasi auf die Idee, YouTube da noch mit als Plattform reinzunehmen? Genau.
Also ich glaube, genau, der YouTube-Kanal ist der stärkere, obwohl der kürzer existiert. Ich bin auch schon eine ganze Weile bei Instagram und ich muss sagen, ich habe so an dieser Plattform Instagram nur so beschränkt Spaß. Also ich mag zwar diese Stories und mit den Leuten interagieren und diese Community dahinter. Aber zum Beispiel dieser Druck mit diesem täglichen Posten eigentlich, gut, das ändert sich auch ständig. Und was jetzt gerade wieder aktuell ist, habe ich es auch einfach aufgegeben, da irgendwie verstehen zu wollen, was ich tun muss, damit irgendwas passiert, weil das ist bei mir bei Instagram nie eingetreten. Also selbst wenn ich super viel Content mache und wirklich guten Content mache, wächst mein Kanal trotzdem nicht passend dazu. Ich will ja gar nicht sagen, dass der Algorithmus mich nicht ausspielt. Sowas, das finde ich Quatsch. Irgendwas muss ich schon irgendwie, müsste ich wahrscheinlich anders machen. Aber ich merke, dass ich mit dieser Plattform nicht so richtig auf einer Wellenlänge zu sein scheine. Und irgendwann habe ich halt einfach, oder das wusste ich schon immer, ich kann halt so ganz gut Themen rüberbringen und ich bin jetzt auch nicht videounaffin, sage ich jetzt mal, um jetzt nicht zu sagen videoaffin, und habe dann gedacht, ja gut, also YouTube würde mich schon interessieren und habe das natürlich auch verfolgt, bin selber auch viel auf YouTube, also Konsument, ich gucke viel YouTube. Und irgendwann dachte ich einfach, ich probiere das jetzt selber mal aus, mal gucken, was draus wird, und habe dann den Kanal gestartet und bin da aber mit dem Thema Bullet Journaling eingestiegen, weil das vielversprechender für mich war. Und für mich ist auch dieses Handlettering irgendwann ja so ein bisschen zu einer Verschönerung des Bullet Journals geworden, aber ich komme schon mit dem Bullet Journal immer daher und sage, wir pimpen quasi mit dem Handlettering das Bullet Journal, aber ich versuche wirklich beide Themen zu kombinieren und rede dann immer eher so vom Journal Lettering, also ich bin dann immer eher unterwegs, Montag bis Sonntag schön zu lettern, als dass ich jetzt die großen Quotes habe sozusagen. Und genau, auf dem YouTube-Kanal habe ich dann halt dieses Thema umgesetzt und bin dann erst gestartet relativ, ich hatte nochmal nachgeguckt, ich glaube September 2018 habe ich mein erstes YouTube-Video veröffentlicht. Mhm. Genau. Und dann erstmal so, wenn ich halt was hatte. Und irgendwann bin ich dann halt regelmäßiger eingestiegen und habe dann halt auch gemerkt, dass mit dem Start des Kanals, also bei YouTube ist das ja so, mal so als Hintergrund, dass man ja den Kanal monetarisieren kann, also man kann ja damit Geld verdienen, ab dem Punkt, wo man eben 1.000 Abonnenten und 4.000 Viewstunden hat. Das ist immer so die Grenze. Und das scheint am Anfang erstmal unmöglich. Es ist auch sehr schwer, oder wird immer so gesagt, dass es halt der schwerste Schritt ist, überhaupt mal die ersten 100 und dann mal die ersten 1.000. Und nach dem Start des Kanals lief es aber recht gut. Und ich hatte relativ schnell diese 1.000 Abonnenten zusammen. Das war nicht so schwierig. Schwieriger ist meist die 4.000 Viewstunden. Die hatte ich ungefähr so nach einem Dreivierteljahr zusammen. Und dann fing es natürlich an, Spaß zu machen. Weil dann hat man natürlich Sachen vor Augen. Man sieht dann, es wird Werbung geschaltet. Man hat Affiliate-Einnahmemöglichkeiten über den Kanal. Also das sind ja eigentlich immer so die zwei Einnahmemodelle bei YouTube, Werbeeinnahmen und Affiliate. Und dann habe ich halt Ende des Jahres 2018 angefangen, wirklich jedes, 2018? Also mit diesen Jahreszahlen, nagel mich nicht fest. Ich habe dann irgendwann angefangen, jede Woche ein Video zu produzieren und das hat sich halt dann irgendwann gezeigt im Wachstum. Und das geht halt bei mir wesentlich schneller als bei Instagram. Also da ist es auch so, ich habe zum Beispiel letztes Jahr im Dezember dann so eine Aktion gemacht, da habe ich jeden Tag ein Video gepostet, weil ich den Anreiz hatte, ich wollte noch im letzten Jahr 2020 die 10.000 knacken. Und deshalb hatte ich dann die Motivation und dachte, das mache ich jetzt. Und es hat genau funktioniert. Also irgendwie am 27.12. hatte ich dann die 10.000. Und da habe ich halt einfach, ich merke halt, ich machte halt was Gutes und viel und dann wachse ich halt auch. Und das ist mir halt direkter und dann habe ich irgendwie das Gefühl, okay, ich habe da halt einen direkten Einfluss.
Ja.
Ja, als ich vielleicht bei Instagram spüre, sozusagen.
Interessant, ja. Weil ich glaube, dass, also Instagram ist ja wirklich ein bisschen wie so eine Glaskugel manchmal, wo man einfach nicht so richtig weiß, was jetzt funktioniert und was nicht. Tatsächlich, mir macht die Plattform einfach richtig Spaß. Also ich denke da auch nicht so groß drüber nach, was bringt jetzt da irgendwie Wachstum und was muss ich machen und wie muss ich mich verdrehen, damit es irgendwie mehr wird oder so, sondern einfach durch das Zeigen und Mitnehmen und Reinnehmen und so. Aber ich finde es voll interessant, dass du sagst, dass das bei dir irgendwie nicht so war und YouTube dadurch viel besser funktioniert. Wie ist es denn, um nochmal kurz da reinzugehen, mit diesen Werbeeinnahmen und Affiliates? Ich glaube, darunter können sich viele erstmal nicht so viel vorstellen. Oder beziehungsweise man weiß ja, dass bei YouTube Werbung läuft. Kannst du zum Beispiel beeinflussen, was da für Werbung läuft oder wird es random entschieden?
Ganz kurz nochmal zu dem anderen Punkt. Also Instagram, ich glaube, ich muss bei Instagram auch unterteilen, dass ich halt YouTube Video-Content auf Instagram finde ich spannend. Ich bin, glaube ich, nicht so der große Fotomensch. Also ich mache schon Fotos, bin aber jetzt auch nicht so der Superheld im Fotografieren und habe da eigentlich immer so meine Mühe, die Sachen ordentlich abzulichten. Und deshalb bin ich nicht so der Feed-Typ. Und das war immer so das Problem. In den Stories bin ich nach wie vor sehr aktiv und da kriege ich halt auch viel Feedback. Aber so dieses Posten und so, das lag mir halt immer ein bisschen fern. Aber jetzt so zu deiner Frage mit den Werbeeinnahmen, ob man beeinflussen kann. Man kann beeinflussen, dass bestimmte Themen nicht gespielt werden in den Werbeeinblendungen. Also zum Beispiel habe ich bei mir ausgeschaltet, dass sowas wie Glücksspiele, irgendwelche Inhalte, die irgendwie viel nackte Haut zeigen und so, dass sowas nicht gezeigt wird. Da hat man so ein bisschen Mitspracherecht, also kann das halt auswählen. Was du aber nicht tun kannst, ist zu sagen, welchen Werbepartner du da gerne hättest oder so. Also das wird völlig flexibel auf dein Video geschaltet. Du gibst letztendlich an, wann in deinem Video Werbung laufen darf. Und da kann man so genau die Stamps setzen. Und je nachdem, wie erfolgreich dein Video ist, wird YouTube diese Werbeplätze nutzen und tatsächlich Werbung ausspielen. Und dann kannst du halt noch variieren, willst du Werbung haben, die nicht überspringbar ist? Willst du Werbung haben, die überspringbar ist? Willst du so kleine Banner haben? Willst du an der Seite Werbung haben? Also du kannst die Formate sehr, sehr genau auswählen. Aber die größten Einnahmen generierst du natürlich für dich, die trotzdem nicht riesig sind bei YouTube, muss man sagen. Also da, wenn du alles anlässt. Also du musst natürlich die Werbeformate möglichst gut bedienen, damit eben Werbepartner bei dir werben.
Genau. Okay. Und kannst du darüber sprechen oder magst du darüber sprechen, was sind so Zahlen, wie viel verdient man da pro Video oder Werbeausspielung?
Ja, also es gibt immer so ein, also so einen Wert, was man quasi pro 1000 Klicks verdient mit Werbeeinnahmen. Mhm. Und das ist meistens im einstelligen Euro-Bereich bei den meisten Leuten. Also das ist nicht besonders viel. Deshalb kriegt man natürlich, je mehr man Reichweite mit den Videos erreicht, desto mehr Geld kriegt man natürlich dann. Also das wird dann einfach pro 1000 sozusagen hochgerechnet. Und da gibt es wirklich eine Range, glaube ich, bei diesem Tausender Kontraktpreis, sage ich jetzt mal, von, ich glaube, manche haben nur Centbeträge und sagen wir jetzt mal 1 Euro bis 15, 18 Euro oder vielleicht haben manche auch 20 Euro manchmal. Das ist dann wahrscheinlich schon sehr gut. Es kommt auch stark aufs Thema an und es kommt nicht nur auf dich als Kanal an, sondern es wird sehr wohl geguckt, was bietet dein Video an und wie läuft das Video dann und welche Werbepartner bezahlen viel Geld, um auf solchen Videos geschaltet zu werden. Weil bei YouTube ist es so, die werden sozusagen ja an den Höchstbietenden verkauft. Also es gibt Werbeplätze und zum Beispiel zu Weihnachten oder so bezahlen die Leute dann besonders viel Geld, um eben in Videos geschaltet zu werden. Und das wird dann ja umgelegt auf deine Kanäle. Das heißt, du verdienst natürlich in Monaten wie Dezember, also schon ab Oktober bis Dezember verdient man auf YouTube sehr viel mehr als auf an den anderen Monaten. Also das ist schon das Dreifache, glaube ich, was man dann in diesen Monaten verdient. Okay. Genau. Und zum Beispiel.
Nee, sag ruhig.
Und zum Beispiel als letztes Jahr, da habe ich ja auch deinen Adventskalender vorgestellt, den du zusammen mit Stabilo gemacht hast. Und das ist zum Beispiel ein Video, was sehr gut läuft. Gut, das hat auch eine gute Reichweite. Aber das ist ein sehr beliebtes Videoschaltformat, weil da halt ein Produkt beworben wird. Und dann werben halt gerne Firmen drumherum, die ähnliche Produkte sozusagen haben. Also die werden dann quasi da raufgeschaltet. Und das ist dann zum Beispiel ein Video, was auch einen höheren Tausender-Kontaktpreis hat, weil es einfach begehrter ist sozusagen.
Okay, okay.
Genau.
Aber ist es sozusagen für jeden Nutzer, kriegt jeder Nutzer das gleiche Werbevideo ausgespielt? Oder ist es sozusagen, ich bekomme eine Autowerbung, der nächste bekommt eine Lippenstiftwerbung und so random?
Nee, also ich glaube, so richtig kann ich das natürlich auch nicht nachvollziehen. Also ich glaube schon, dass unterschiedliche Werbung gezeigt wird und es ist auch unterschiedlich, wie erfolgreich Werbung bei dir ist. Also wenn du jemand bist, der ständig skippt, wenn Werbung kommt, dann werden die bei dir nicht die Werbung bringen, die halt irgendwie super lang ist oder werden eventuell manche Werbung gar nicht anzeigen. Manchmal sieht man bei YouTube unten in der Zeitleiste so gelbe kleine Markierungen und da ist ja immer die Werbepause. Und wenn die bei dir nicht ausgespielt wird, dann ist das zum Beispiel ein Indiz dafür, dass du jetzt nicht so der typische, also Werbekäufer vielleicht bist, dass du darauf nicht so anspringst und dann wird dir die Werbung in der Regel auch nicht ausgespielt. Wenn du aber jemand bist, der viel auf Werbung reagiert, kriegst du wahrscheinlich auch viel Werbung angezeigt.
Interessant. Also nie Werbung gucken, dann kriegt man sie auch nicht ausgespielt.
Es ist immer so ein bisschen eine Krux, nicht? Mich fragen immer auch viele, ob sie die Werbung zu Ende gucken müssen. Der YouTuber kriegt nur Geld, wenn die Werbung zu Ende geguckt wird.
Ach krass, genau. Nur zu Ende geguckt.
Ja, und es gibt ja manchmal Werbung, die 2 Minuten ist oder so. Ich meine, da sage ich auch immer zu den Leuten, ja komm, skip. Aber es ist eigentlich so. Also nur wenn du die wirklich fertig guckst, wenn du sie überspringst, kriegt der YouTuber kein Geld.
Wahnsinn, dann verdient leider kein YouTuber an mir Geld.
Ja, also man muss ja sagen, so Bereiche zum Beispiel wie Gaming sind ja total unbeliebt beim Thema Geld verdienen, also zumindest bei kleineren Kanälen, weil Gaming-Leute haben halt häufig so Adblocker. Ja, und mit einem Adblocker hast du natürlich ein ganz großes Problem. Das ist jetzt in so einer Szene, wo wir unterwegs sind, Kreativbereich, glaube ich, nicht so das Problem, weil die Zielgruppe seltener einen Adblocker installiert hat. Und das führt dann eben dazu, dass schon die Werbung zumindest mal konsumiert wird. Ja, und vielleicht ist ja doch mal was Treffendes dabei.
Aber interessant, weil ich habe ja Werbung studiert und da habe ich gelernt, erinnere ich mich noch, dass der TKP so bei 30 Euro im Schnitt eigentlich liegt oder so der allgemeine TKP. Und dass du jetzt davon 1 Euro Beträgen für einen Tausender Kontaktpreis sprichst, ist ja crazy.
Na genau, das sind halt diese reinen Zahlen, wenn du das halt nur siehst, was du dann, das heißt jetzt auch nicht, ich weiß gar nicht, mir fällt gerade nicht das Wort dafür ein, aber das ist quasi der Wert, der dann aus, ja, ich glaube, also viele kommunizieren das ja auch wie YouTube, also auch, dass die Werte durchaus sehr gering sein können und ja, dass man da natürlich wenig Möglichkeit hat. Deshalb nimmt man halt dann in der Regel ja sowas wie Affiliate noch dazu. Also das ist natürlich auch ein Punkt, den ich bei mir in den Videos auch stark einbinde. Alles, was ich mache, ich meine, ich kriege so oft dann Nachfragen, was ich da benutzt habe und so. Ich meine, das hast du wahrscheinlich auch auf Instagram ja auch immer, dass die Leute dann wissen wollen, welcher Stift es ist. Wir denken wahrscheinlich immer so, sieht man doch, dass das der und der Stift ist, aber nee, man sieht es nicht. Also man muss es dann doch nochmal dazu schreiben. Und das ist halt bei YouTube wesentlich einfacher als bei Instagram. Das hat mich zum Beispiel an Instagram schon immer gestört, dass ich halt Sachen nicht verlinken kann. Ich meine, ich verstehe schon die Idee dahinter und die Leute sollen auf der Plattform bleiben und so. Aber das ist natürlich in so einem Gebiet, wo wir unterwegs sind, ein bisschen schwierig, wenn man den Leuten immer nur sagen kann, ja, der und der Stift. Und dann kommt die Frage, wo hast du den her? Dann fängst du da an, irgendwie Firmen zu erzählen. Ja, und bei YouTube ist es schon ein bisschen einfacher. Da kann ich unten die Links reinhauen. Dann wissen die Leute in der Videobeschreibung, können sie da sich anschauen, wo das her ist. Und dann ist das relativ klar.
Ja, kannst du vielleicht da nochmal ein bisschen drauf eingehen, was siehst du für, also wie würdest du die beiden Plattformen Instagram und YouTube miteinander vergleichen? Was sind so, was gefällt dir besonders gut an YouTube? Du hast jetzt schon das genannt mit den Verlinkungen, aber wie ist es zum Beispiel im Thema Community-Aufbau? Hast du so das Gefühl, du kennst deine Community auf YouTube?
Ja, definitiv. Also auf YouTube ist diese Verbindlichkeit mit diesen Kommentieren und so, da sind immer wieder Leute, die immer wieder kommentieren, es sind auch neue dabei, aber dadurch, dass man halt immer wieder mit den Leuten auch Kontakt hat, obwohl ich sagen muss, bei mir sind es auch ganz viele, mit denen ich halt auch auf Instagram Kontakt habe, also die Community doppelt sich bei mir sehr stark, das habe ich auch öfter schon abgefragt, um da einfach so ein Gefühl zu haben. Und da habe ich so den kompletten Übergang. Also wenn ich bei Instagram mit Leuten DMs schreibe oder so, dann weiß ich schon, wie die auch auf YouTube heißen. Also ich habe auch ein ziemlich gutes Gedächtnis, was sowas angeht. Ich merke mir irgendwie so freakige Sachen. Am Ende weiß ich dann noch, wie die mit Vornamen heißen, obwohl der neue Instagram-Name steht oder so. Aber auf YouTube finde ich es halt sehr angenehm, dass man halt thematisch zu diesem Video einfach interagieren kann. Man kann sich halt thematisch sehr gut austoben. Ich finde es halt super nett, dass ich halt, ich kann halt eine Woche rede ich halt über, letztens habe ich so ein Video über Ausmisten gemacht und KonMari, wie man Klamotten aussortiert und die nächste Woche mache ich wieder ein Video über Handlettering-Effekte. Also es ist einfach sehr bunt und das Angebot wird halt eigentlich immer gut aufgenommen, klar. Also ich sage auch mal, mal sind die Klickzahlen gut und mal sind sie nicht so gut, da sind auch verschiedene Faktoren natürlich entscheidend. Aber so dieses, dass der Content einfach konsumiert wird und man einfach sicher sein kann, dass da irgendwas zurückkommen wird, das gefällt mir irgendwie auf YouTube besser. Bei Instagram habe ich manchmal das Gefühl, wenn man dann doch mal ein ungünstiges Zeitfenster erwischt oder jetzt gerade alle im Urlaub sind oder so, dann geht das auch wieder unter im Feed gerade und so. Und da fällt es mir dann schwerer, die guten Zeitpunkte abzupassen, dass man eben auch wirklich jemanden hat, der dann darauf reagiert. Mir geht es jetzt auch nicht darum, also da habe ich schon lange aufgehört, irgendwie Likes oder Kommentare zu zählen. Ich will halt einfach nur, wenn ich schon da mir die Mühe gebe und Inhalte produziere, dann will ich natürlich auch, dass jemand da ja sich zu äußert und man dazu einfach einen Austausch anregt. Und ich bin wirklich so, ich habe mir, glaube ich, immer die Maßgabe gesetzt, zumindest am Anfang, wenn die Videos online gehen bei YouTube, bin ich auch immer online. Ich beantworte so ziemlich auf jeden Kommentar. Das mache ich auch bei Instagram bis heute. Und insofern ist es vielleicht gut, dass ich nicht ganz so groß auf Instagram bin, sonst würde ich da schon ein Problem haben. Also, aber ich finde irgendwie das auf YouTube so ein bisschen angenehmer, weil ich das Gefühl habe, die Leute verlassen sich einfach darauf, dass da jeden Donnerstag ein Video kommt. Und bei mir kommt natürlich jetzt dazu, durch das Livestreaming bin ich noch mal mehr verbunden mit den Leuten da auf YouTube und erkenne halt super viele auch wieder, die unter den Videos kommentieren, die sind dann in den Livestreams, die schreiben mir wieder auf Instagram. Irgendwie ist es trotzdem die perfekte Kombination beider Kanäle.
Cool. Aber ich stelle mir das sehr aufwendig vor, jede Woche ein YouTube-Video zu produzieren, weil deine YouTube-Videos, ich finde, wenn man so auf dein Feed guckt, das ist auch jetzt nicht einfach nur so, ich habe mal kurz die Kamera angeschaltet und was aufgenommen, sondern du hast ja schon, ich weiß gar nicht, ich musste gleich mal erzählen, hast du irgendwie ein Studio dafür? Machst du das bei dir zu Hause im Wohnzimmer, das jedes Mal aufzubauen und zu filmen und zu bearbeiten und zu schneiden und Color Grading und ich weiß nicht was? Mal ganz abgesehen vom Content, also den muss man ja auch erstellen und du, ich weiß nicht, jede Woche irgendwie wieder ein neues Thema und neuen Bereich oder so aufzubringen, das ist ja ganz schön aufwendig, oder?
Ja, aber das machst du auf Instagram ja letztendlich auch mit deinen regelmäßigeren Postings, als ich sie mache. Das ist halt einfach ein anderes Format und ja, na klar, sie sind super aufwendig und manchmal weiß ich am Donnerstagmorgen nicht, was am Donnerstagnachmittag für ein Video kommt. Und dann wird's sehr eng, aber irgendwie habe ich natürlich immer so inspirierte Phasen, wo ich irgendwie ein Thema nach dem anderen habe. Mittlerweile habe ich natürlich auch die Community, die einfach auch viele Themen sich wünscht und darauf reagiere ich natürlich. Das ist sehr dankbar, weil man dann natürlich auch weiß, die Leute haben Lust auf ein Thema und dann kann man das einfach anbieten, dazu recherchieren. Und aber ja, also diese Drehorte, ich drehe das tatsächlich bei mir zu Hause. Ich habe verschiedene Drehorte und unterschiedliche Einstellungen und die wechsle ich je nachdem. Und mittlerweile sieht meine Wohnung halt aus wie ein einziges Filmstudio. Also bei mir stehen immer irgendwelche Kameras rum. Ich räume die auch nicht mehr weg, weil das macht wenig Sinn. Ich träume immer von diesem berühmten Batching. Ne? Alle sagen ja immer, man soll batchen. Aber da bin ich immer so ein bisschen schlecht drin. Ich bin schon mal froh, wenn ich so 3 Videos vorproduziert habe. Dann fühle ich mich schon immer so ein bisschen schlecht, weil ich denke, es ist nicht so tagesaktuell sozusagen. Aber es passiert mir dann immer, ich habe 3 Videos gebatcht, die sind in der Pipeline und dann fahre ich runter. Dann denke ich, oh, jetzt muss ich mal eine Pause machen. Jetzt muss ich mal irgendwas anderes machen. Und dann brauche ich genau diese 3 Videos auf und dann bin ich wieder in dem gleichen Rhythmus und fange wieder an, jede Woche ein Video zu posten. Ja, und also für morgen habe ich auch noch kein Video. Und in der Regel braucht man halt so einen Tag für so ein Video. Also das nimmt schon ziemlich viel Zeit ein, aber das war halt irgendwann einfach so eine Grundsatzentscheidung zu sagen, dass ich halt mich auf YouTube konzentriere und da einfach meinen Content anbiete, weil ich natürlich auch merke, dass zum Beispiel auch Kunden, die auf mich zukommen, mich natürlich dadurch auch schon kennen. Also kennen. Das ist ja immer so ein bisschen, ich zeige gerade Anführungszeichen, kann man ja im Podcast schlecht sehen. Das Kennen ist ja immer so ein bisschen schwierig, aber die Leute haben zumindest schon ein Gefühl, wie redet sie, wie tritt sie auf oder so. Und das ist natürlich für Workshops oder Ähnliches oder eine Zusammenarbeit sehr interessant für die Kunden, weil die dann natürlich schon wissen, was sie quasi kaufen. Und deshalb habe ich irgendwann gesagt, okay, dieser YouTube-Kanal, der zahlt auf meine Marke einfach besser ein und ich kann mich da einfach besser präsentieren und mich besser austoben.
Genau. Hast du mehrere Kameras, wenn du sagst, du hast mehrere Settings und überall stehen Kameras rum?
Ich habe mehrere Kameras, ja. Ich habe einiges. Wow. Also die Qualität der Videos war mir von Anfang an wichtig. Ich wollte nicht, dass da so halbgewalkte, schlechte Videos sind. Ton und so war mir immer wichtig. Ich hatte irgendwie ab und zu gab es mal ein Video, wo dann vielleicht mal ein Rauschen drauf war. Das nervt mich schon extrem, wenn dann jemand sagt, irgendwie da ist so ein Rauschen drauf oder so. Sowas finde ich ja furchtbar. Oder manchmal habe ich so ein Video, wo mir irgendwie ein Träger raushängt. Da drehe ich halb durch. Aber ich bin kein Perfektionist. Das bin ich überhaupt nicht, aber ich will schon so eine gewisse Qualität. Ich habe irgendwann auch, also ich habe, zum Beispiel kann ich auch ganz ehrlich sagen, den Schnitt mache ich nicht selber. Den habe ich ausgelagert, weil ich einfach denke, so als gute Geschäftsfrau muss man auch einfach wissen, was man selber machen sollte und was nicht. Das heißt, ich mache halt die gesamte Konzeption und bereite halt Videos vor, drehe die, dann werden die geschnitten. Und dann geht's halt an das Feintuning. Bei YouTube geht's halt sehr viel darum, ein Video so aufzubereiten, dass die Leute es halt anklicken. Also zum Beispiel das Thema Thumbnails, also Vorschaubilder, ist ein Riesenthema. Entscheidet sehr viel darüber, ob dein Video Erfolg hat oder nicht. Und da probiere ich, glaube ich, bis heute noch um das perfekte Thumbnail rauszufinden. Habe ich wahrscheinlich immer noch nicht rausgefunden. Aber deshalb ist der Kanal auch so bunt, glaube ich. Immer wenn man darauf guckt, ist es halt echt eine bunte Wiese an Bildchen. Aber da bin ich halt immer noch am Experimentieren und versuche rauszufinden, was so ein Klickreiz auslöst, dass die Leute letztendlich überhaupt dem Video eine Chance geben und natürlich reinschauen.
Genau. Weil das stelle ich mir auch super aufwendig eben vor, wie du sagst. Das ist ja nicht, bei dir ist es ja wie so eine Art Collage, zumindest aktuell, dass da dann so ein Foto von dir ist und dann aber wie so ausgeschnittene Sachen und so. Erstellst du die Grafiken dann selber oder machst du das auch, hast du es auch ausgelagert?
Nee, das mache ich selber, genau. Also das Foto, Das entsteht dann aus dem Video, soll man eigentlich nicht machen. Man soll eigentlich eigene Fotos schießen, aber ich selber bin völlig unfotogen. Mag das überhaupt nicht, wenn jemand von mir Fotos schießt und gucke auch immer irgendwie seltsam. Insofern kann ich das auch sein lassen und schneide einfach diese Inhalte aus den Videos raus und mache dann so Collagen. Genau, ich mache das mit Procreate und mit Canva. Die beiden Tools eignen sich ganz gut. Aber also für so ein Thumbnail kannst du halt auch nochmal irgendwie so eine halbe Stunde bis Stunde einplanen. So die YouTube-Profis sagen immer, man soll irgendwie genauso lange an dem Thumbnail arbeiten, wie man am Video gearbeitet hat. Das ist immer so ein bisschen unrealistisch für meine Verhältnisse. Genau, und dann geht es aber noch um sowas wie Verschlagwortung. Also das ist auch relativ entscheidend, weil es gibt natürlich immer die Möglichkeit, Leute darüber zu kriegen, dass ein Thema besonders interessant ist. Um jetzt nochmal dieses Beispiel von deinem Adventskalender aufzugreifen, das ist ein Video, da braucht man nicht viel tun. Das ist einfach ein Thema, die Leute finden es super und klicken drauf. Und Adventskalender auspacken finden die Leute sowieso immer super. Genau, aber dann Videos, die halt thematisch irgendwie getrieben sind oder gerade Handlettering-Videos, die sollte man halt gut verschlagworten, weil das halt Themen sind, die langfristig gut laufen. Also das darf man ja auch nicht vergessen, weil wir vorhin auch über diese Preise geredet haben. Ein Video zahlt ja für immer auf dein Konto ein. Das heißt, jeder View, der da irgendwie raufkommt und selbst wenn Leute alte Videos von dir gucken, wenn die neu kommen und denken so, oh, die ist interessant, ich gucke mir mal den ganzen Kanal an, dann zahlt das alles noch auf dein Konto sozusagen ein. Und je mehr Videos du natürlich hast, desto mehr Content hast du ja irgendwann. Und das ist auch noch ein guter Unterschied zu Instagram. Der Content ist nicht so schnell verbrannt. Also bei YouTube ist er sehr viel länger recherchierbar, sehr viel länger da. Die Leute haben ihn präsent und kennst du ja wahrscheinlich auch. Manchmal kriegt man ja auf YouTube irgendwie so steinalte Videos ausgespielt und denkt, warum kriege ich das jetzt erst angezeigt? Und das würde dir auf Instagram ja nicht passieren.
Ja, das stimmt, absolut. Da gebe ich dir recht. Vor allem, ich dachte auch gerade so drüber nach, weil du gemeint hast, dein Kanal sieht aus wie so eine bunte Wiese. Wahrscheinlich gibt es auch YouTuber, die da total viel Wert drauf legen, dass es eben wie so ein gestylter Feed aussieht. Aber gefühlt ist es bei YouTube, finde ich, nicht so wichtig oder nicht so entscheidend. Wenn ich jetzt dran denke, wie ich über so einen YouTube-Kanal gehe, dann anders als beim Instagram-Feed, wo das, finde ich, schon so das Schaufenster halt ist. Und wenn das nicht schön dekoriert ist, dann habe ich irgendwie gar kein Gefühl für den Account und dann ist irgendwie der Content fast schon ein bisschen egal. Mhm. Wenn es nicht irgendwie schön aussieht, ja, dann schwierig. Aber bei YouTube zählt halt, finde ich, viel mehr der Content und da lese ich mir eher die Titel durch, anstatt jetzt nur irgendwie das Gesamtbild anzugucken, wie der Style so wirkt. Klar, spielt natürlich auch mit rein, so wie man es wahrnimmt, aber nicht ganz so entscheidend vielleicht.
Ja, definitiv. Also das ist vielleicht auch ein Punkt, warum mein Instagram-Feed ist völlig durcheinander. Ich habe da überhaupt kein Konzept und habe mir das irgendwann auch abgewöhnt, mich darüber das zu versuchen, weil ich da erstens nicht so ein richtiges Händchen für habe. Und dann gibt es einfach andere Kanäle, die einfach da besser zusammenpassen. Bei deinem Feed merkt man zum Beispiel immer ganz klar, dass da einfach eine Linie drin ist. Das passt einfach alles zusammen und das ist ein harmonisches Bild, wie du sagst. Bei mir ist das überhaupt nicht so. Das ist ungefähr wie bei meinem YouTube-Kanal, völlig bunt. Habe mich aber damit abgefunden und ich habe irgendwann gemerkt, dass die Leute mir zurückgespielt haben, ja, bei dir ist immer so irgendwie so viel los, so unterschiedliche Sachen und da findet man immer irgendwas, was einem gefällt. Und damit habe ich mich dann irgendwann abgefunden, dass ich gesagt habe, ja gut, okay, wir machen jetzt nicht hier so ein Konzept. Ich mache einfach, wie mir der Schnabel gewachsen ist und poste einfach, wenn ich möchte. Klar, ich gucke vielleicht auch mal, passt das Bild neben das andere jetzt optisch und dann mache ich das Bild nochmal ein bisschen anderes, damit es trotzdem reinpasst. Aber ja, auch zum Beispiel, was mir überhaupt nicht liegt, bei Instagram zu planen. Also das, dieses Vorplanen und so. Ich bin auch so ein totaler Ad-Hoc-Poster. Wenn ich irgendein Thema habe, dann will ich die Leute damit sofort irgendwie kriegen und dann merke ich auch, da ist Begeisterung da und dann habe ich auch Lust, das sofort zu bequatschen sozusagen. Mhm. Also ich bin so ein totaler Impuls-Poster, falls es sowas gibt.
Aber ich finde das zum Beispiel auch voll das gute Thema, weil ganz oft, finde ich, versucht man ja so in diesen sozialen Plattformen, man versucht der Norm zu entsprechen oder man versucht irgendwie sich an gewisse Regeln zu halten, damit man eben das gewünschte Ergebnis erzielt oder so. Und ich habe aber auch irgendwann gemerkt, das bringt überhaupt nichts. Wenn man nämlich Dinge einfach nur tut, weil man glaubt, man müsste sie tun, dann tut man sie nicht mit Leidenschaft und dann hat man auch nicht das Ergebnis. So. Und deswegen, ich finde es voll gut, wie du sagst, so, man sagt zwar, man soll vorplanen, aber vorplanen liegt mir nicht. Oder irgendwie Struktur dazu machen und dann auch einfach zu sagen, ich konzentriere mich auf das, was mir leicht fällt, das, wo ich irgendwie Spaß dran habe und das ist halt eine andere Plattform und dann konzentriere ich mich darauf, anstatt mich quasi selber zu zwingen, und irgendwie zu versuchen, mich da reinzupressen in etwas, was ich nicht bin, weil das Ergebnis wird am Ende nicht überzeugend sein. So.
Es kostet halt dann einfach auch noch viel mehr Kraft, ja, als wenn man halt etwas gerne macht und das dann halt mit Kraft macht, oder nicht?
Genau, also. Ja, absolut. Mhm. Finde ich voll das gute Learning, glaube ich, und auch ein gutes Takeaway für alle, die zuhören, dass man nicht immer versucht, nur weil alle das so machen und damit erfolgreich sind, muss ich das auch so machen, um erfolgreich zu sein. Sondern wenn ich eben mir Videos leichter fällt als Fotos, dann mache ich halt keine Fotos. Mir zum Beispiel fallen Videos immer viel schwieriger, also viel schwerer, weil ich immer so denke, boah, bei Videos, da muss das Licht stimmen, da dürfen keine Umgebungsgeräusche sein, da darf ich mich nicht verhaspeln, da muss ich gut aussehen, da muss ich mich vorher also geschminkt haben und irgendwas Gutes angezogen haben. Und wenn ich halt einfach nur ein Foto mache, wo ich selber nicht mit drauf bin, bin ich da irgendwie fein raus.
Hast du total recht. Also das sind ja so, eigentlich sind es so voll Sachen, wo man denkt, ja, mach dir keine Platte drüber. Ich meine, es ist ja auf Instagram immer das gleiche Thema mit, darf man, sollte man Filter über sich drüber legen, wo ich auch immer so sage, na klar lege ich Filter mich über mich drüber, weil ich nämlich gar nicht anfangen will, mit irgendjemandem darüber zu reden, ob es mir gut geht oder so, weil das finde ich dann auch immer, es ist so völlig deplatziert, wenn dann Leute manchmal, du siehst so blass aus. Ich sehe eigentlich immer blass aus und insofern...
Bin ein blasser Typ.
Ja, genau. Also da kann man dann wenig machen, nicht? Und wie du sagst, wenn man dann immer das Gefühl hat, man muss sich erst herrichten. Bei YouTube ist es natürlich anders. Da braucht man sehr viel mehr Schminke und die muss man doch ein bisschen dicker auftragen. Und das Licht kann aber viel retten. Und letztendlich kann man ja hinterher dann im Schnitt auch noch einiges retten, so rein optisch. Und... ja, ich glaube, ich kann halt meistens besser reden, als dass ich schreiben kann. Und deshalb bin ich halt da bei YouTube einfach ein bisschen besser aufgehoben. Wenn ich bei Instagram sehe, das finde ich auch immer bewundernswert, wenn viele tolle Texte schreiben können, aber ich bin nicht so der Schreiberling. Mhm. Deshalb habe ich auch keinen Blog und so, weil ich einfach, also wenn ich was sagen will, dann sage ich das auf YouTube sehr gerne gerade heraus und ich bin auch jemand, der relativ schnell auf den Punkt kommt, was, glaube ich, die Leute auch an den Videos schätzen, dass da halt nicht so viel drum herum geschwafelt wird, sondern da geht's halt einfach drum und dann reden wir da 8, 10 Minuten drüber und dann war das so ein kurzer Impuls und dann ist aber auch wieder gut.
Ja, voll. Aber sag mal, planst du die Themen vor? Also hast du irgendwie, sag ich mal, so, dass du sagst, jetzt machen wir eine Themenwoche dazu oder einen Themenmonat, da geht es dann mal 4 Wochen lang darüber und dann darauf aufbauend kommt das? Oder ist es da tatsächlich auch so, wie du gesagt hast, dass du so impulsiv sozusagen einfach denkst, ach, diese Woche habe ich Lust auf das und jetzt mache ich das?
Ja, also letzteres hast du ganz gut beschrieben, ja. Also meine einzige Struktur ist das Bullet Journal Setup. Das ist ja bei den Bullet Journalisten und Listinnen immer so das Thema, dass es jeden Monat ein neues Setup für den Monat gibt. Das behalte ich natürlich auch bei. Das ist so meine grobe Struktur. Und drumherum stricke ich dann einfach alles, was ich will. Und dieses Impulsding setzt sich dort fort. Definitiv, aber es ist schon so, dass ich bestimmte Videoreihen angefangen habe. Also zum Beispiel habe ich eine Videoreihe, wo ich so ein bisschen nachhaltige Bullet Journals angucke und mir einfach mal angucke, was gibt es da irgendwie für Alternativen, Bambuspapier, Steinpapier aus Apfelschalen. Nicht, weil ich jetzt so besonders der Nachhaltigkeitsfreak bin, das ist gar nicht so mein Thema. Also ich will da niemanden bekehren oder so. Ich finde es einfach nur ein super spannendes Thema und deshalb habe ich das halt aufgemacht. Und dann reiße ich halt so verschiedene Themen an. Jetzt gerade rede ich zum Beispiel viel so über unterschiedliche Formate. Klassischerweise ist man im Bullet Journal immer im A5-Format unterwegs. Ich habe jetzt schon seit längerem A4, jetzt habe ich B5 vorgestellt, Querformat. Und das sind halt so, ja, ich bin halt auch so ein bisschen Nerd, nicht, was das angeht. Ich kann über solche Themen auch, ja, könnte ich wahrscheinlich eine Stunde reden. Und deshalb habe ich dann halt immer irgendwie ein Thema, was ich halt gerade spannend finde. Und dann mache ich da halt ein YouTube-Video draus. Aber ich will auch nicht leugnen. Es gibt auch genug Wochen, wo ich dann so denke, ja, pff, was machst du denn jetzt? Dann frage ich alle Leute in meinem Umfeld, meine Freunde, meine Familie. Und dann kommt irgendjemand mit irgendeiner Idee daher und sagt, okay, machen wir. Und dann drehe ich halt auch Sachen spontan, die halt, ja, ich bin auch niemand, der wochenlang recherchiert oder so. Ich erarbeite mir Sachen natürlich, aber dann ist auch gut. Ich bin kein Perfektionist. Ich bringe die Videos dann so, wie sie gut passen und dass sie halt einfach Spaß machen. Mir geht es halt auch darum, dass die Videos halt einfach Lust auf das Thema machen.
Aber skriptest du dir vorher quasi alles, was du sagen willst, oder machst du das einfach so frei aus dem Bauch raus?
Ja, das mache ich auch nicht mit dem Skript. Also eigentlich müsste man sich ein Skript schreiben und das sagt ja auch jeder. Ich bin zwar immer mal dabei und bei besonders schwierigen Themen, also schwierig klingt immer so, als ob die so, also bei Themen, wo ich viele Sachen gerne ansagen möchte, da notiere ich mir, was ich gerne sagen möchte. Aber ansonsten bin ich auch jemand, das, keine Ahnung, das hatte ich früher schon in der Schule. Ich habe mir einen Vortrag komplett auf Karten vorgeschrieben. Dann habe ich mit dem Vortrag angefangen und habe irgendwann gar nicht mehr gewusst, auf welcher Karte ich bin, weil ich sowieso erzählt habe, was ich wollte. Und genauso ist es bei YouTube ungefähr auch.
Ja, so geht's mir tatsächlich auch immer. Ich schreibe mir was vor, also gerade in der Schule ist es so. Ich habe nicht, also auf die erste Karte geguckt, dann habe ich den Stapel weggelegt, weil ich kann gar nicht beim Reden auf eine Karte gucken. Ja. Also das, ich kann nicht lesen und reden gleichzeitig. Ja. Aber was ich nämlich gemerkt habe beim Podcast, da habe ich ganz am Anfang, meine erste Folge, wollte ich eine Solo-Episode machen und quasi erstmal erzählen, wer ich überhaupt bin, so ungefähr. Und dann weiß ich noch, habe ich mich aufs Sofa gesetzt mit dem Mikrofon und habe angefangen zu reden und nach 10 Minuten dachte ich so, wo bist du gelandet? Also irgendwie gefühlt hast du jetzt 10 Minuten gebraucht für das erste Jahr oder die ersten 3 Monate von Hinz und Kunst. Das dauert ja 3 Stunden, bis du fertig bist. Und dann habe ich gemerkt, nee, also das kann ich nicht. Einfach so aus dem Bauch rausreden, da labere ich zu viel. Und jetzt habe ich ja aber angefangen mit so ein paar Solo-Episoden und da habe ich mir tatsächlich ein Skript geschrieben, einfach mit so ein paar Punkten sogar ausformuliert teilweise, weil mir das dann leichter fällt, auf den Punkt zu kommen und eben irgendwie fertig formulierte Sätze, die Sinn ergeben, dass ich mich nicht so in einem Satz verliere und nicht mehr weiß, wie habe ich ihn angefangen, wie muss ich ihn zu Ende bringen. Und das habe ich gemerkt, hilft mir total, um irgendwie so ein kompaktes Paket abliefern zu können.
Ja.
Aber krass, dass du das so kannst.
Nee, ich glaube, da hast du auch an sich, mir geht es dann halt ganz oft dann nach dem Videodreh so, dass ich denke, oh, eigentlich was noch das erzählen, das und habe das halt nicht erzählt. Aber mir ist halt irgendwann aufgefallen, dass das halt niemandem auffällt. Ja, also, ja. Und also selbst wenn ich das Gefühl habe, da ist nicht alles drin, ist das trotzdem meistens gar kein Problem, weil ja niemand weiß, was da hätte drin sein müssen.
Können, ja genau.
Also insofern nehme ich mir da immer die künstlerische Freiheit und ich verstehe schon, wenn du auch den Podcast hast und so, man hat ja auch, ja man, also das ist eigentlich ja das Nette an dem Podcast, dass man ja so ein bisschen dieses Erzählen hat und das ist ja auch spannend, wenn du quasi auch so ein bisschen wirklich wie so ein Gespräch miteinander führst oder eben alleine auch einfach so ein bisschen ins Quatschen kommst. Deshalb ist es immer so ein bisschen schwierig, nicht? Wenn man es dann am Ende nicht hört, dass es geskriptet ist, dann ist es ja super. Aber wenn man dann halt irgendwann, also habe ich bei dir noch nie gemerkt, aber manchmal gibt es ja auch Personen, da merkt man einfach, dass die ablesen. Dann ist es natürlich schade. Ja. So.
Das stimmt.
Also, ja, absolut. Aber ich glaube, letztendlich ist es ja bei dem Thema, wenn du sagst, du willst über deine Geschichte erzählen oder Hinz und Kunst ein bisschen erzählen, dann muss man ja auch so ein paar Sachen einfach, habe ich mir heute auch mal nochmal rausgesucht und notiert, weil man hat ja auch nicht alles haarklein auf dem Schirm. Man hat das zwar alles erlebt, aber man schreibt sich ja nicht ständig mit, wann was war. Aber wenn du jetzt über ein Thema redest, in dem du drin bist, also Handlettering oder deine Workshops, kann ich mir nicht vorstellen, dass du die skriptest. Da ist ja auch alles einfach so Impuls und ich glaube, vielleicht ist das für uns auch eine gute Übung, dadurch, dass wir ja nun auch schon viele Workshops gegeben haben, dass man einfach so in seinen Themen so zu Hause ist und das Thema Bullet Journal, ich gebe da auch Workshops drin und ja, dann man weiß ja eigentlich, worüber man redet sozusagen.
Ja, absolut. Wobei ich da schon auch gemerkt habe, ich habe ja vor 2 Jahren nochmal einen Video-Workshop aufgenommen, quasi so ein Komplettpaket und ich hatte den quasi ein Jahr vorher schon mal aufgenommen und damals bin ich, also beim ersten Mal bin ich auch so total reingestartet von wegen, ach, ich habe so viele Workshops schon gehalten, ich weiß ja, was ich erzählen will, das kann ich dir im Schlaf erzählen, da brauche ich mir nichts vorher aufschreiben, habe mir nur so ein bisschen die Reihenfolge quasi aufgeschrieben, ja, und dann saß ich da und dann habe ich gemerkt, boah, also wenn da so nur so eine Kamera vor mir steht, die mir gar keine Fragen stellt oder mir auch gar kein Feedback gibt, dann finde ich das total schwer, das so strukturiert rüberzubringen. Und da bin ich zum Beispiel total auf die Schnauze gefallen.
Aber das unterschreibe ich komplett. Das geht mir auch so. Ich habe letztes Jahr einen Online-Kurs zum Thema Bullet Journaling aufgenommen. Und das ist eine ganz andere Welt, weil man irgendwie so denkt, ja, ich muss jetzt zum Punkt kommen. Ich muss jetzt irgendwie das rüberbringen. Also das ist überhaupt nicht vergleichbar mit YouTube-Videos. Also ich finde das auch so krass, diesen Unterschied. Und habe auch so eine Anspannung dann gehabt in diesem Online-Kursformat. Und ich fand es auch bei den Online-Kursen für mich extrem schwierig, dass eben kein direktes Feedback kommt, auch direkt danach. Und ich musste mich da echt dran gewöhnen. Also so mit diesem reinen Online-Kurs-Ding bin ich noch nicht so richtig warm geworden. Deshalb bin ich dann irgendwann auf diese Online-Live-Formate umgestiegen, weil ich da wieder Menschen vor mir hatte, die mich angelächelt haben, die mir ein Feedback gegeben haben. Und also Online-Kurs und YouTube-Video sind für mich trotzdem nochmal unterschiedliche Welten, weil ich bei einem YouTube-Video ist es einfach selbstverständlich, dass die Leute dann darunter schreiben, hey, das hat mir gefallen oder das fand ich nicht so gut oder ich habe die und die Erfahrung gemacht. Also man weiß einfach, da kommt was. Und bei einem Online-Kurs musst du ja erstmal warten, bis jemand bereit ist, dir ein Feedback zu geben.
Ja. Ja, das stimmt, absolut. Witzig, dass du da trotzdem nochmal so unterscheidest. Ich hätte gedacht, dass du das auch irgendwie dann genauso wie die YouTube-Videos quasi so aus dem Bauch rausmachen kannst.
Ja.
Lisa, jetzt so zum Abschluss, wir sind nämlich schon hier gegen Ende unseres Gesprächs angelangt, würde mich mal total interessieren, was würdest du jetzt jemandem sagen, mit an die Hand geben, der nach unserem Gespräch hier sagt, boah, YouTube, das klingt spannend, ich würde da gerne starten. Was sind so die absoluten Do's and Don'ts?
Also ich würde sagen, investier nicht so viel in Technik, sondern fang einfach an. Also man braucht keine Kameras oder ähnliches, sondern viele nehmen halt mit ihren Handys auf. Ich habe ja auch andere Kollegen quasi in dieser YouTube-Welt, wo ich halt merke, viele haben da einfach nur ein Handy und nehmen halt mit dem auf, kaufen sich dann vielleicht noch so ein kleines Ansteckmikrofon und damit kann man halt super Videos drehen. Und damit würde ich erstmal starten. Und dann ist, glaube ich, die größte Thematik bei YouTube, wenn man gestartet ist, erstmal schauen, ob man halt durchhält. Weil da ist es halt wirklich, bei YouTube ist es halt noch wichtiger, oder wahrscheinlich ist es bei Instagram auch wichtig, aber bei YouTube ist es noch wichtiger, dass du wirklich regelmäßig Content lieferst. Das heißt, einmal pro Woche ist eigentlich ein Muss. Eigentlich wären dreimal pro Woche noch viel besser, um besser zu wachsen oder ähnliches. Wenn es einem darum nicht geht, ist es ja die andere Sache. Aber sagen wir jetzt mal, wir kommen aus der Welt der Kreativschaffenden, die ja hier auch deine ZuhörerInnen sind. Also insofern würde ich dann schon empfehlen, sich wahrscheinlich am Anfang erstmal wirklich zu sagen, okay, einen festen Videotag und dann wirklich erstmal durchziehen. Und wenn man irgendwann den Punkt erreicht hat, dass man merkt, okay, man kriegt das wirklich hin mit allem drum und dran, dann kann man sich darauf konzentrieren, welche Themen mache ich jetzt, damit ich den Kanal irgendwie gut zum Laufen kriege, dass ich vielleicht eine Monetarisierung erreiche und so weiter. Mhm. Genau.
Also Durchhaltevermögen ist mal so die größte quasi innere Stärke, die man erstmal erlangen muss, oder?
Durchhaltevermögen, genau. Muss. Und den Perfektionismus am besten in den Schrank schließen. Also,
so. Ja.
Mhm. Genau.
Spannend. Sehr cool. Ich glaube, das ist echt, mir würde jetzt noch einfallen, das kam mir nämlich auch vorhin, wie du gesagt hast, dass deine Wohnung ein Studio ist inzwischen. Das ist nämlich, finde ich, eine große Hürde, die man hat, wenn man quasi jedes Mal so ein riesen Setup aufbauen muss und gefühlt die ganze Wohnung umstellen muss und alles verändern muss, damit man YouTube-Video drehen kann. Ich glaube, dann macht man es nämlich nicht regelmäßig. Aber wenn man sich so eine Ecke zum Beispiel einrichtet oder so und das möglichst convenient gestaltet, dass man da möglichst easy quasi sich mal hinsetzen kann und was machen kann, das ist wahrscheinlich auch hilfreich, ja, um dran zu bleiben, oder?
Ja, definitiv. Und das muss man natürlich auch erstmal haben. Man muss ja erstmal eine Ecke abstellen wollen für solche Videos. Wenn man, also ich habe ein Arbeitszimmer, für mich ist das natürlich nicht so kompliziert, dass ich da was abtrenne. Aber man muss es schon so einrichten. Und das ist ein guter Punkt, dass du das sagst. Irgendwann bin ich wirklich auch dazu übergegangen, dass das Setup steht und ich einfach drehen kann. Dass wirklich auch die Speicherkarten stecken, dass alle Akkus, also ich habe mittlerweile keine Akkus mehr in den Kameras, sondern so eingesteckte Akkuladegeräte, damit da nicht der Akku leer ist, das Mikro leer ist. Irgendwas ist nämlich sonst immer. Also ja, Setup ist natürlich sehr viel wert, aber wenn du halt sagst, du drehst halt mit einem Handy und mit einem Lavaliermikrofon, was du dir ansteckst, dann hast du halt nicht viel, was du brauchst. Gut, Licht. Licht ist noch ein wichtiger Punkt. Ich glaube, das vergessen immer viele. Also Licht kann halt wahnsinnig viel dafür sorgen, dass die Leute das als unprofessionell wahrnehmen. Also wenn man schlecht ausgeleuchtet ist, hat es immer so ein bisschen touchy, dass es halt so ein bisschen schnell gemacht ist. Also Licht, Licht ist wichtig.
Genau. Sehr spannend. Mich würde mal total eine Roomtour durch deine Wohnung interessieren, wie deine verschiedenen Setups aufgebaut sind.
Ja, ja, das kann ich mir vorstellen.
Kannst du mal auf Instagram machen, das würde mich auf jeden Fall interessieren.
Bei Instagram manchmal in den Stories teile ich ein bisschen was, aber ich bin natürlich immer so ein bisschen zurückhaltend, weil ich ja drumherum auch noch mein kreatives Chaos liegen habe. Insofern muss man den Bildausschnitt auch immer sehr wohl planen und gerade. Ja, genau. Aber ich verstehe, was du meinst. Mal ein bisschen mehr Hintergrundeinblicke.
Ja, weil das, glaube ich, halt für viele eine Hürde darstellt tatsächlich. Also wie muss man es einrichten, gerade auch die ganze Technik und was braucht man dafür? Was ist gut, was ist wichtig? Wie viel muss man investieren? Was muss auch nicht unbedingt sein?
Ja.
Ja, das ist natürlich immer erstmal ein spannendes Ding.
Ja.
Cool, aber ich fand es total schön, mal von dir zu hören, Lisa. Richtig interessant. Ich muss ehrlich sagen, ich bin auch sehr inspiriert und denke gerade darüber nach, ob ich einen YouTube-Kanal starte.
Ja, cool.
Also echt interessant, da irgendwie mal so von einer anderen Plattform zu hören. Ich muss sagen, ich habe mich vorher noch nie so richtig mit YouTube auseinandergesetzt als Creator, mehr als Konsument. Genau, aber ja, super spannend. Vielen Dank für deine Einblicke und für deine Zeit, für dein Expertenwissen und alles, was du mit uns geteilt hast.
Ja, sehr gern. Und vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und ja, ich freue mich auf weitere kreative Austauschmomente auf Instagram und vielleicht ja bald auf YouTube, wenn du dann da auch bist.
Genau, mal gucken. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen und gehst inspiriert und motiviert aus diesem Podcast heraus. Ich freue mich aufs nächste Mal.